Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Martin Hoffmann. Er ist Generalsekretär vom Club of Rome in Österreich und wir haben uns über den aktuellen Earth for All-Bericht unterhalten. Der Earth for All-Bericht folgt dem sehr berühmten Bericht Limits to Growth von eben dem Club of Rome. Und die österreichische Gemeinschaft vom Club of Rome hat sich jetzt im letzten Jahr 2024 ganz stark damit beschäftigt, wie man die Erkenntnisse aus diesem Bericht auf Österreich umlegen kann. Earth for All geht dabei von zwei Szenarien aus, wie sich unsere Zukunft entwickeln kann. Und identifiziert dabei ganz wichtige Hebelwirkungen, wie die sogenannten Kehrtwenden hin zu einer ökologischen und sozial gerechten Welt gelingen kann. Wir sprechen in dem Bericht über diese zwei Szenarien, das Too Little Too Late Szenario und den Giant Leap und auch über die fünf Kehrtwenden in den Bereichen Armut, Ungleichheit, Ermächtigung von Frauen, Ernährung und Energie. Und bevor es mit dem Gespräch losgeht, möchte ich gern auch nochmal einen Buchtipp abgeben. Und zwar ist es genau dieser Earth for All Bericht, den gibt es auch in Buchform. Und ich kann einfach sehr empfehlen, da mal reinzulesen und vor allem auch die Geschichten von vier Personen rund um den Globus fand ich sehr, sehr spannend, da sie diese zwei Szenarien, eben dieses Too Little Too Late oder auch den Giant Leap, besonders gut illustrieren. Ja, und jetzt noch eine gute Neuigkeit. Ja, ich habe in letzter Zeit wieder einige sehr positive Nachrichten mitbekommen und eine davon über den Newsletter des Moment-Magazins. Und zwar, dass in der EU nun Solarenergie mehr Elektrizität zur Verfügung stellt als Kohle. Das heißt, wir haben jetzt mehr erneuerbare Energie in unserem Elektrizitätsnetz in der EU als Kohle und auch Gas ist am Reduktionspfad. Und ja, das war die gute Nachricht diesmal, kurz und knackig. Und die könnt ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes nachlesen. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Gespräch mit Martin. Viel Spaß. Hallo Martin. Schön, dass du da bist und wir es geschafft haben und du dir Zeit genommen hast. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
Hallo, mein Name ist Martin Hoffmann. Ich bin einerseits Generalsekretär vom Club of Rome Österreich. Andererseits habe ich noch einige Projekte im Nachhaltigkeitsbereich, kümmere mich ein bisschen bilde mich im Nachhaltigkeitssektor weiter, Nachhaltigkeitskommunikation und Eventplanung und mache teilweise auch Workshops an Schulen oder gegebenenfalls auch Erwachsenenbildung an Universitäten. Da bin ich an der Uni Krems und an der Uni Linz bin ich Lektor.
Sehr cool, voll viele Sachen, die ich noch nicht wusste, die du alle machst. Voll schön. Ich habe mir irgendwie in der Früh gedacht, ich würde dich gerne, bevor wir so ins Thema einsteigen, warum ich dich eingeladen habe, auch fragen, was bei dir gerade so lebendig ist, was dich gerade beschäftigt.
Was mich gerade beschäftigt, ist eigentlich im Nachgang eigentlich auch die Wahl in Österreich. Nachdem ich ursprünglich aus Deutschland komme und jetzt 5 Jahre in Österreich bin und mich mittlerweile auch hier ganz gut zu Hause fühle, ist es, einerseits durfte ich nicht wählen, andererseits ist das Wahlergebnis auch ein bisschen frustrierend und man schaut jetzt, wie es weitergeht, aber ich hoffe eigentlich, dass wir da irgendwie auch Optimismus finden und da gemeinsam als Nachhaltigkeits-Community, Klima-Community zusammenstehen und schauen, dass wir das auch gut meistern und positiv in die Zukunft schauen.
Ich glaube, das ist voll der wichtige Ansatz, so da jetzt eben positiv auch was anzubieten. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ihr bei Earth for All ja an diesem Bericht weitergearbeitet habt, der sozusagen weltweit entstanden ist und das auf Österreich umgelegt habt und da schon auch sehr viel Zukunftsvisionen, Gedanken und Möglichkeiten drinnen sind. Vielleicht magst du, bevor wir so in diese konkreten Möglichkeiten für Österreich reinschauen, mal erzählen, was Earth for All denn grundsätzlich ist und macht.
Unsere Earth for All Österreich-Initiative basiert eigentlich auf den Earth for All Bericht von 2022. Das war praktisch eine Weiterentwicklung von Die Grenzen des Wachstums von 1972 mit einem ähnlichen Ansatz, aber auch wirklich modernisiert. Grenzen des Wachstums basiert eigentlich auf einer Modellierung, auf einer systemdynamischen Modellierung, die jetzt auch Earth for All weiterführt und da vor allem auch soziale Aspekte mit berücksichtigt. Und das, was ich bei Earth for All eigentlich so spannend finde, sind diese Kombination aus, ich denke mal, drei Aspekte. Einerseits diese Expertinnen und Experten, die dahinter stehen, die sehr viel, 2 Jahre lang, 2020 haben sie angefangen, daran zu arbeiten, 2 Jahre lang überlegt haben, ihre Expertise mit eingebracht haben, wie kann eine positive Zukunft aussehen. Und andererseits dieses systemdynamische Modell, was im Vergleich zu 1972 diesmal auch Themen wie Wellbeing, Wohlbefinden, soziale Spannungen, also wirklich diese sozialen Aspekte und das, was unser Leben ausmacht, mit berücksichtigt. Und diese zwei Aspekte sind verbunden über das Storytelling und über die Geschichten, wie kann man diese Zukunft greifbar machen und erfahrbar machen. Und dort spannend war das mit 4 Damen, die fiktive Charaktere bilden, entsprechend in 4 verschiedenen Teilen der Welt leben und deren Leben in beiden Szenarien, sie wurden ja 2 Szenarien untersucht, Too Little Too Late Szenario, also wir machen weiter wie bisher in unseren Entscheidungsprozessen oder wir schaffen diesen Giant Leap, diese große wirtschaftliche Transformation. Und in diesen beiden Szenarien wurden diese Leben von den 4 Damen auch beschrieben, wie sie praktisch 2020 geboren werden und dann ihr Leben sich entwickelt über das nächste Jahrhundert bis praktisch 2100. Und das waren so Aspekte, die zwar an sich genommen nicht neu sind, aber zusammengenommen und in dieser Art und Weise erzählt, war das doch eine neue Geschichte, die ich auch damals sehr motivierend fand, 2022, als ich das gelesen habe. Und seitdem hat uns das eigentlich nicht losgelassen, dass man sagt, okay, wir wollen das irgendwie umsetzen, auf den Boden bringen. Und da war eigentlich naheliegend, dass wir das versuchen, in Österreich umzusetzen. Als zweites Land zusammen mit Kenia haben wir das letztes Jahr angefangen, dass wir überlegen, wie diese Aspekte von Earth for All in einem Land umgesetzt werden müssen.
Was bei mir gerade gleich als Frage gekommen ist, als du erzählt hast, so, du hast diesen Earth for All-Bericht gelesen und der hat dich irgendwie berührt mit diesen 4 Geschichten. Kannst du dich noch erinnern, was dich genau berührt hat? Oder gibt es eine Stelle oder irgendwas, eine Erzählung, die besonders hängen geblieben ist?
Ja, also im Grunde aus beiden Geschichten, aus beiden Teilen, aus dem negativen Szenario und dem positiven Szenario, beides eigentlich. Weil man hat immer im Kopf irgendwie diese, oder aus den Nachrichten, aus den Erzählungen, was alles schiefgehen könnte jetzt, wenn wir den Klimawandel nicht bekämpfen oder auch die Maßnahmen nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen, die Treibhausgasemissionen zu senken, gibt es ganz viele Geschichten und ganz viele Bilder im Kopf, die man hat, wie das alles aussehen könnte. Und dort war es aber wirklich anhand eines Lebens, okay, eine Dame war zum Beispiel, die ist in der Schule in diesem negativen Szenario aufgewachsen mit Luftfiltern, weil die Luft ansonsten zu verpestet wäre. Das war irgendwie ergreifend und das ist eigentlich ziemlich konkret und selbst in Los Angeles, ein Charakter ist sozusagen, wächst in Los Angeles auf, selbst dort wird man die Folgen der Klimaerwärmung spüren. Das haben wir zwar irgendwie im Kopf, aber dann nachgedacht bis zum Ende des Jahrhunderts, bis 2100, ist das schon nochmal irgendwie eine andere Erfahrung und auch sehr gut beschrieben. Und auch andererseits auf der positiven Ebene, ja, dieses, ja, sie werden Kinder haben und sie werden sozusagen das, sie werden zwar umziehen, aber kriegen Unterstützung vom Staat und solche Sachen, der Zusammenhalt der Gesellschaft, und das ist das, was mir aktuell auch irgendwie in der Wahrnehmung fehlt, dieser Zusammenhalt der Gesellschaft, grundsätzlich glaube ich, dass wir das können. Ja, dass wir als menschliche Gesellschaft können wir das in ganz vielen Aspekten. Und wir haben global gesehen, ich war ein Jahr in meiner Arbeitszeit als Physiker, war ich in Japan. Ja, da hat man wieder neue Aspekte, wo Gesellschaft ganz anders funktioniert, aber auch ganz viele Aspekte, die bei uns vielleicht nicht so gut funktionieren, da super funktionieren. Und im Gegensatz dazu funktioniert bei uns was dort nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, wir haben menschlich gesehen ganz viele positive Geschichten und positive Aspekte schon da. Aber wir schaffen es noch nicht, noch nicht, und ich hoffe, dass wir das vielleicht schaffen, das zusammenzubringen und auch so noch mehr Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Und das, was wir jetzt gerade sehen, ist eigentlich ja durch die populistischen Entwicklungen, Parteien, bei mir zu Hause ist es die AfD, hier ist es die FPÖ, die eigentlich diesen Konflikt, dieses Hasspotenzial noch schüren und eigentlich davon zehren, dass wir eher in Aggression oder eher in negativen Gedanken und negativen Emotionen enden, anstatt uns das irgendwie zu sagen, okay, wir wollen eigentlich in positive Emotionen ändern. Ja, ich habe mich jetzt in den letzten Jahren auch sehr viel mit Achtsamkeit beschäftigt. Ja, und das macht halt irgendwie das Fass auf, wo man sagt, okay, Achtsamkeit ist wieder was ganz anderes. Inner Development Goals ist ja ein Thema. Da kommen wir aber jetzt von Hundertsten in Tausende.
Finde ich aber voll schön, dass du dieses Achtsamkeitsthema da auch gleich ansprichst, weil das ja auch viel im Podcast vorkommt. Also kann ich auch gerne auf frühere Folgen verweisen, wo wir da ein bisschen in die Tiefe gegangen sind. Für mich hängt das irgendwie alles immer zusammen, aber es ist natürlich dann schwierig zu erklären, wenn man eben dann vom Hundertsten ins Tausendste kommt, weil es halt so ein großes System ist, das irgendwie zusammengehört. Genau. Das heißt, in diesem Prozess, diesen großen Bericht auf Österreich umzulegen, da ist ja wahrscheinlich total viel passiert. Wie habt ihr das dann gemacht, sozusagen diese größere Dimension auf das sozusagen doch kleinere Land Österreich irgendwie runterzubrechen, was diese großen Maßnahmen, eben auch dieser Giant Leap, was dieses Szenario sozusagen mit Österreich machen würde? Wie war dieser Prozess, wie seid ihr da hingekommen?
Dafür müssen wir ein kleines Stückchen zurückgehen, sozusagen, was die Idee vom Club of Rome ist, so wie wir das in Österreich bisher verstanden haben, weil wir verstehen den Club of Rome Österreich als Netzwerkplattform. Und uns ist sehr wichtig, dass wir möglichst verschiedene Meinungen aus der Gesellschaft mitnehmen und in so einem Prozess mit involvieren. Und das war die Grundvoraussetzung für das Projekt, was wir jetzt Earth for All Austria, Österreich genannt haben und was wir jetzt im Juli veröffentlicht haben, dass wir sagen, okay, es ist so viel an Material eigentlich schon da, wir wollen das zusammenfassen, Stakeholderinnen, Expertinnen zusammenbringen und da eigentlich fragen, was ist eure Meinung, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und dazu muss man vielleicht noch kurz erwähnen, bei diesen Earth for All geht es ja eigentlich um das positive Szenario zu erreichen, brauchen wir eigentlich 5 sogenannte Kehrtwenden, die man alle zusammendenken muss. Deswegen, hinter diesen ganzen Geschichten ist eigentlich dieses systemische, ganzheitliche Denken, dass wir Synergien nutzen wollen, dass wir Themen zusammendenken wollen und alle Einzelthemen alleine zu regulieren, wird wahrscheinlich nicht reichen. Und die 5 Kehrtwenden bei Earth for All sind eigentlich globale Armut einerseits, Ungleichheitsthemen auf der nationalen Ebene, also die finanziellen und sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten innerhalb einer Gesellschaft, zum Beispiel in Österreich, das Thema gesunde Ernährung, Wandel des Energiesystems und entsprechend, was mir immer noch wichtig ist bei dem Thema, die 5. Kehrtwende ist eigentlich Empowerment in Klammern von Frauen, also auch das Thema Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit wird hier auch als einer von 5 Kernthemen berücksichtigt, was meiner Meinung nach in ganz vielen Themen so noch gar nicht vorkommt und auch nicht wirklich thematisiert wird. Und auch in unseren Arbeiten, da gehen wir vielleicht noch später ein, haben wir gemerkt, dass da noch gar nicht so viel Wissen da ist, wie vielleicht in anderen Bereichen. Und das Ziel war jetzt eigentlich zu sagen, wir haben A, nicht so viele Ressourcen, das war doch relativ begrenzt. Wir haben uns ein Jahr Zeit genommen, letzten Sommer angefangen und entsprechend im November wirklich die ersten Veranstaltungen gemacht. Wir haben zu jedem Kehrtwende eine Veranstaltung gemacht und einen Workshop, wo wir in der Veranstaltung mehr sozusagen die Expertinnen vor den Vorrang geholt haben, Vorträge gehört haben, Podiumsdiskussionen gehört haben und dann konkret in einem kleineren Workshop-Setting zwischen 10 und 30 Personen, je nachdem wie viel Personen wirklich zum Thema was beitragen konnten, wie wir eingeladen sind. Das war natürlich von Mal zu Mal ein bisschen verschieden, auch abhängig vom Termin. Und entsprechend das, was wir da generiert haben an Informationen, an Aussagen, an Zitaten, das haben wir versucht zusammenzutragen in diesem Bericht plus eine Modellierung. Also es gibt auch wieder ein systemdynamisches Modell, aber auf nationaler Ebene, was dazu Eingang gefunden hat. Also die Daten haben wir dort verwendet und teilweise auch noch Experteninterviews, die wir noch zusätzlich gemacht haben, wo wir nochmal speziell eine Meinung von einem Expertin mit ins Boot holen wollten, wo wir teilweise auch ein Zitat drin haben im Bericht oder wo wir gesagt haben, aus dem Workshop, da fehlt uns jetzt noch eine Perspektive, da wollen wir noch was hinzufügen. Und das alles war dann eigentlich eine ziemlich große Sammlung an Informationen und an Themen, die dann mehr oder weniger Einzug in den Bericht gefunden haben, sodass es am Ende eine möglichst breite Zusammenschau ist an Expertinnenmeinungen zu jedem dieser Kehrtwenden für Österreich. Und entsprechend war das Ziel, einerseits eine Vision zu definieren. Wir haben also in unserem Bericht für jedes von diesen Kehrtwenden eine Vision, auf die sich die Stakeholder im Workshop geeinigt haben, was alleine schon spannend ist, weil sozusagen die verschiedenen Perspektiven doch relativ konform dann am Ende eine Meinung gebildet hatten. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Aber dann auch ausgehend vom globalen Bericht hat jede Kehrtwende sogenannte drei Hebel, also sind so die politischen Maßnahmen, die man umsetzen müsste, mit dann entsprechend wir Untermaßnahmen, also kleineren Schritten, die da gesetzt werden sollen. Und das haben wir versucht, zu Österreich abzubilden. Also praktisch zur Entscheidung gestellt, okay, sind das jetzt die relevanten für Österreich? Müssen wir die irgendwie umdefinieren? Haben die eine andere Relevanz, eine andere Periodisierung vielleicht auch? Wobei immer Periodisierung, es geht ja immer darum, möglichst systemisch und alles zu betrachten. Aber das war dann das, was wir für Österreich dann auch mal gemacht haben und dann im Workshop entsprechend auch noch detailliertere Schritte zu identifizieren. Also was ist jetzt für jede dieser politischen Maßnahmen wirklich relevant, um dann auch in eine gewisse Umsetzung zu kommen? Ja, aber man muss dazu sagen, wir sind natürlich noch längst nicht wirklich bei der Umsetzung, sondern wir haben jetzt hier, glaube ich, eine ganz gute Übersicht gebracht über die Einzelthemen, über die wir reden müssen. Und jetzt könnte man eigentlich hingehen und zu jedem dieser Einzelthemen wieder eine Veranstaltung machen, weil man natürlich da wieder Menschen zusammenbringen müssten, die da noch mehr Expertise haben in diesen Einzelthemen.
Ja, und genau über diese Workshops habe ich auch mit Daniel Körner gesprochen. Er arbeitet am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit und war beim Earth for All-Bericht in Österreich an der Workshop-Konzeption und Durchführung beteiligt.
Auf was habt ihr geschaut bei den Workshops sozusagen in der Vorbereitung für den Earth for All-Bericht für Österreich?
Boah, was haben wir geschaut? Ich würde sagen, es waren zwei Dinge, die wirklich wichtig waren. Einerseits, dass man wirklich eine sehr diverse und bunte Sammlung an Leuten zusammenkriegen, wirklich aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft, NGO-Vertreter und Vertreterinnen, aus der Verwaltung, also aus den Ministerien waren Leute dabei. Also das war uns wirklich wichtig, dass wir da wirklich ein sehr, sehr breit aufgestellt sind, um auch wirklich Akzeptanz zu schaffen und das auf möglichst breite Beine zu stellen. Und die zweite Sache war, dass wir wirklich versucht haben, diesen systemischen Charakter, den ja der ganze Bericht hat und der auch durch die Modellierung hineingebracht wird, auch in den Workshops wirklich greifbar zu machen und die Leute zu animieren und zu bewegen, vernetzt zu denken und systemisch zu denken. Das heißt nicht in einzelnen Hebeln und in einzelnen Kehrtwenden, sondern wirklich kehrtwendenübergreifend, hebelübergreifend, um zu sehen, wie beeinflussen sich unterschiedliche Maßnahmen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Stehen die in Konkurrenz möglicherweise zueinander oder unterstützen die einander? Lauter solche Dinge, weil das ist genau das Problem, die Komplexität der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, erfordert auch ein komplexes Denken und einen systemischen Ansatz, um damit umzugehen.
Und was waren, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die ganzen Workshops, was sind so Erkenntnisse oder auch Eindrücke, die dir sehr hängen geblieben sind, die vielleicht auch den Prozess irgendwie gut beschreiben?
Es ist total schön zu sehen, wie Leute, die diese Art zu arbeiten nicht gewohnt sind, trotzdem da hineinfinden können. Und es ist total schön zu sehen, wie Menschen, die teilweise sehr unterschiedlicher Meinung sind, wirklich zu gemeinsamen Visionen finden können. Also das war so ein richtig cooles Aha, die Dinge, die uns vereinen, das ist eh ein Klassiker, aber es ist schön, das wirklich zu spüren. Die Dinge, die uns vereinen, sind sehr viel mehr als die Dinge, die uns trennen. Und wenn wir wirklich darüber reden, hey, was braucht es, um eine lebenswerte Zukunft in 2050 zu schaffen, jetzt speziell in Österreich, in diesen Workshops, dann ist da sehr, sehr viel Konsens darüber. Und wir haben es wirklich geschafft, obwohl zum Beispiel beim Ernährungsworkshop waren Wissenschaftlerinnen, Leute aus dem Handel, Rewe, Spar, Humusbewegung, also NGOs und Bauernbund, also wirklich unterschiedliche Akteurinnen, von denen man davon ausgehen konnte, dass sich die nicht immer einander zustimmen werden. Und trotzdem haben wir es mit all diesen Akteurinnen immer geschafft, eine Vision und einen ersten Schritt Richtung Transformationspfade zu entwickeln. Und das ist einfach phänomenal.
Mit Martin Hoffmann habe ich dann auch noch etwas mehr über seine Erfahrungen mit den Workshops gesprochen. Und er hat mir erzählt, was für ihn vor allem auch besonders überraschend war.
Was überraschend war, oder für mich persönlich zumindest überraschend war, ist, dass es doch eine sehr große Übereinstimmung gab. Also es war so, dass die Stakeholder und Stakeholder in den Workshops und auch die Expertinnen im Wesentlichen mit diesen jeweils drei politischen Maßnahmen pro Kehrtwende auch aus der globalen Perspektive übereingestimmt haben, mit minimalen Abweichungen, mal vielleicht ein anderes Wort oder so, weil es ein bisschen zu generisch war. Aber grundsätzlich gab es da schon eine sehr große Übereinstimmung. Und als Beispiel können wir jetzt einfach mal anschauen, zum Beispiel das Thema Empowerment. Empowerment von Frauen bzw. Minderheitengruppen, Gruppierungen in Österreich. Und da waren zum Beispiel diese drei Hebel, die man sozusagen umlegen müsste: Partizipation, Gleichberechtigung und lebenslange Bildung für alle. Und dazu muss man sagen, dass Bildung eigentlich auch in allen Workshops vorkam. Also egal zu welchem Zeitpunkt, spätestens in der letzten halben Stunde hat irgendwer dieses Thema Bildung aufgeworfen. Also dieses Bildungsthema, dass wir Bildung transformieren müssen, dass wir systemischer und gesamtheitlicher über Bildung reden müssen und auch über Themen reden müssen, das war immer wieder präsent. Ja, egal, ob das jetzt Energie war, egal, ob das Lebensmittel- oder Ernährungssektor war, Empowerment steht explizit mit drin. Aber das kam immer wieder. Und das fand ich, A, sieht man an die Signifikanz, B, die Wahrnehmung der Stakeholder, dass die überall gleich war. Und C, ist das halt wirklich in allen Bereichen auch ein wichtiger Hebel, den man umlegen muss.
Voll spannend, weil ich mir nämlich auch, als diese Präsentation war, ich war ja im Juli bei der Präsentation vom FAA-Bericht und da war das eben auch immer wieder Thema, so dieses Bildung und wir brauchen Bildung an verschiedensten Hebeln. Das heißt, es braucht ja auch irgendwie Leute, die dann diese Maßnahmen umsetzen oder das ist ja auch irgendwie ein Kulturwandel, ein Wertewandel und der muss irgendwie vermittelt werden. Also finde ich voll schön, dass du das gerade auch nochmal angesprochen hast. Ich würde gerne auch nochmal nachfragen, weil du das vorher auch so explizit genannt hast, zu dieses Thema eben Empowerment und Feminismus und dass das da zum Teil noch recht neu war und dass das aufgekommen ist und so dieses, das zusammenzudenken. Wie kommst du denn drauf oder warum ist das dein Eindruck, dass das irgendwie so was Besonderes war, dass das jetzt zusammengekommen ist?
Ich glaube grundsätzlich, für mich war das jetzt eher eine rein subjektive Geschichte, weil ich angefangen habe, mich zu beschäftigen mit Klimawandel und Nachhaltigkeit eher über Scientists for Future, den klassischen Klimawandel-Themen, CO2 und Treibhausgasemissionen und habe dann weniger über die sozialen Aspekte nachgedacht. Wobei dann auch dieses Thema Ungleichheit und Armut natürlich auch relevant sind. Aber da, inwieweit dann sozusagen auch noch das Thema Geschlechtergerechtigkeit einen sehr großen Impact auf dieses ganze Thema haben kann und haben wird, laut zumindest dem Modell und den Modellergebnissen und auch den Expertinnen natürlich, fand ich dann schon spannend. Und darauf kommt man dann eigentlich nochmal auch, dass eigentlich ja die Kernbotschaft von Earth for All ist eigentlich dieser Zusammenhang zwischen Ungleichheits- und Armutsbekämpfung mit der Reduktion von Treibhausgasemissionen. Und dass das mehr oder weniger beides eine Funktion voneinander ist. Das heißt, je schneller wir es schaffen, Ungleichheit und Armut zu bekämpfen, global gesehen, desto mehr Chancen haben wir auch, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das war für mich am Anfang auch extrem mindblowing, wenn man so will. Ja. Weil soweit habe ich eigentlich noch gar nicht gedacht. Ich komme wirklich von der technischen Seite. Also ich bin eigentlich Physiker, habe das auch 10 Jahre lang als Materialphysiker gemacht. Und dann lande ich eigentlich eher bei den sozialen Themen und am meisten finde ich jetzt gerade relevant wirklich dieses Ungleichheitsthema, diese Themen Tax Me Now und so weiter, also diese Reduktion von Überreichtum, was mir persönlich mittlerweile auch am Herzen liegt, weil ich glaube, dass da auch eine gewisse Ebene ist, auf der man gut kommunizieren kann. Weil ich glaube auch, das ist was, wo man Menschen erreichen kann, die bei Klimawandel kein Interesse haben oder einfach auch natürlich, wie so oft, gar keine Möglichkeiten haben, auf der Ebene nachzudenken. Aber sie können zumindest verstehen und nachvollziehen, dass das Thema Überreichtum und soziale Ungerechtigkeit, so wie wir das gerade leben in unserem aktuellen System, eigentlich langfristig nicht funktionieren kann.
Voll. Ich glaube, das war für mich auch ganz lange gar nicht so bewusst. Also gerade so in meinem Studium ging es ja auch ganz viel um so ökologische Nachhaltigkeit und schon auch so eine ökonomische Dimension, weil ich habe ja Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert. Aber so dieses Soziale ist mir zum Beispiel eigentlich erst wirklich bewusst geworden, als ich dann als Trainerin in Gruppen stand und gemerkt habe, was da an sozialen Interaktionen passiert und an Gruppendynamik und an Machtverhältnissen und Hierarchien und Ungleichheiten und marginalisierten Gruppen und was für Schwierigkeiten es da gibt. Und genau, deswegen finde ich das eben auch so spannend, dass es in dem Bericht so stark drinnen ist und eigentlich das Thema Klima, keine Ahnung, Klimawandel, Anpassung oder Vermeidung eigentlich gar nicht so explizit drinnen ist, sondern eben über diese 5 Hebel, die sich dann eben darauf auswirken, aber gar nicht, weil wir reden ja sozusagen gerade im Klimateil immer wieder über dieses, wir müssen uns daran anpassen, wir müssen irgendwie das vermeiden. Und ich finde, im Earth for All sind es irgendwie lustigerweise andere Hebel, die aber auf das abzielen, aber es wird ganz anders betitelt.
Genau, ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass Klimawandel nur ein Symptom ist von dem Handeln, was wir halt über die letzten Jahrzehnte irgendwie auch uns antrainiert haben. Ja. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass sozusagen manche Systeme, die wir uns selber geschaffen haben, so als das ist halt so, das können wir nicht ändern, hingestellt werden, obwohl es natürlich immer wieder unsere Strukturen sind, die wir uns selber irgendwann mal vorgegeben haben und wir haben hoffentlich doch die Option, auch das zu ändern. Das ist sozusagen immer ein bisschen mein Bild auch, um zu sagen, okay, wir machen jetzt weiter, auch wenn es mal blöd ist oder ein blöder Tag ist. Wir haben die Option, da was zu ändern und bitte machen wir das doch.
Ja, voll. Vielleicht noch so ein bisschen, um noch so ein paar Beispiele auch aus dem Bericht rauszunehmen, an was müssen wir denn jetzt arbeiten, auch auf einer politischen Ebene? Wo könnte man denn eben ganz konkret ansetzen? Du hast schon Ungleichheit angesprochen oder eben Text Me Now als Initiative. Was gibt es denn da noch, was so rausgekommen ist, wo man jetzt ganz konkret sagen kann, keine Ahnung, wir fordern diese Maßnahme oder wir setzen uns für andere Rechte ein oder so. Was könnte man da rausnehmen? So?
Ja, also wir fordern grundsätzlich nicht wirklich, aber wir haben natürlich, wir haben schon Vorschläge. Und die orientieren sich natürlich anhand der 5 Kehrtwenden, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ungleichheit war das eine Thema. Also wir sind in Österreich, wobei ich immer vorsichtig bin mit wir. Also in Österreich ist es so, dass das Vermögen sehr ungerecht verteilt ist. Also Einkommensverteilung ist noch vertretbar. In gewissen Maßen. Aber das Vermögen ist sehr ungleich verteilt. Das heißt, wenige Personen haben 50% des Vermögens in Österreich. Was natürlich dann Auswirkungen hat, und das sieht man einerseits, wenn man sich aus der Erfahrung, weiß man es auch, im Modell sieht man das auch sehr gut, dass das natürlich soziale Spannung erzeugt. Das erzeugt Unzufrieden, das erzeugt, warum haben die mehr als ich oder warum sind das ein oder warum bekomme ich immer weniger und wer nimmt mir das weg und das nicht? Und das sind halt die Themen, die uns umtreiben und die halt auch gewisse Diskussionen in Medien und in Politik hervorrufen, wo man vielleicht gar nicht so häufig drüber nachdenken müssen, wenn wir gewisse Maßnahmen treffen. Also das sind natürlich Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern sind Themen, über die man zumindest mal nachdenken müsste und reden müsste, um zu wieder ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass wir eine Umverteilung schaffen und diese Schere zwischen Arm und Reich wieder mehr schließen. Es geht nicht darum, dass man sagt, wir wollen alle gleich sein, aber es geht darum, um gleichere Gesellschaften. Das ist sehr schön erklärt, auch von der Kate Raworth. Die ist Professorin in England. Wir haben sie eingeladen zu unserer Veranstaltung in Salzburg zum Thema Ungleichheit. Und die hat da mehrere Modelle und Konzepte und Studien gemacht, dass gleichere Gesellschaften resilienter sind gegen Änderungen, mehr transparent hilft, auch soziale Spannung zu reduzieren, weil entsprechend, wenn ich weiß, was andere Personen verdienen, wenn Frauen und Männer gleich bezahlt werden oder ähnlicher bezahlt werden, ja, dann sind das, erzeugt das natürlich weniger soziale Spannung. Eigentlich logisch, aber manchmal in diesem Zusammenhang denkt man da auch nicht dran. Ja. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist auch globale Armut. Also die Frage ist, haben Industrienationen, westliche Nationen eine globale Verantwortung dafür, was sie die letzten Jahre gemacht haben, was sie immer noch machen im Sinne von Produktion, wenn wir woanders produzieren, wenn wir Rohstoffe irgendwo anders herbekommen. Meiner Meinung nach haben wir eine Verantwortung. Also jetzt, ob ich jetzt als Deutscher für Deutschland spreche oder in Österreich ist oder Europa allgemein, ich glaube, wir haben da schon eine sehr große Verantwortung, da auch was zu ändern, immer auf Augenhöhe. Ja, das ist dann wirklich das Komplizierte, jemanden mitzunehmen, ohne zu sagen, okay, mach das so. Das ist noch komplizierter, sehr viel Diskurs, sehr viel Arbeit, in Geld noch teurer. Aber es ist so, dass Österreich auch in diesen Verträgen, internationalen Verträgen, eigentlich deutlich mehr Geld für internationale Hilfen zugesagt hat, als was es aktuell ausgibt. Kann man dann wieder drüber nachdenken, wenn ich es global schaffe, Armut zu reduzieren, reduziere ich Flüchtlingsgründe. Ja, und die Kette ist relativ lang, da müssen wir uns, sparen wir uns andere Diskussionen. Würde in vielen Fällen auch helfen. Ja, da gibt es ganz viele Methodiken und internationale Finanztools, die man da verwenden könnte. Ein Thema ist Sonderziehungsrechte. Ich habe, glaube, immer noch nicht ganz verstanden, um was es da geht. Aber es geht einfach darum, teilweise um Schuldenerlass von Ländern aus dem globalen Süden, von den ärmsten Ländern, wo es wirklich schwierig ist, die Balance zu halten zwischen ich gebe Geld aus für Sozialleistungen, für Bildung, für Gesundheitssystem oder ich zahle Schulden zurück. Ja, das sind da die wirklich krassen Themen, wenn ich überlegen muss, habe ich Geld für mein Gesundheitssystem oder zahle ich irgendwelche Schulden zurück? Das sind zumindest mal zwei Kehrtwenden. Das Thema Energie ist, glaube ich, mittlerweile ziemlich stark diskutiert. Also da sind wir auch auf einem Weg, der doch positiv aussehen kann. Also ob es reicht, das ist dann die andere Frage. Aber was rausgekommen ist, auf jeden Fall, natürlich brauchen wir Netzausbau, der hinter den Ausbau der Kapazitäten erneuerbaren Photovoltaik, Windenergie hinterherhinkt, ist natürlich komplexer, hängt viel mehr zusammen, müssen wir wieder systemisch denken, auch im Kontakt mit den europäischen Nachbarn. Aber das ist was stark diskutiert wird. Und was ich aber immer ein bisschen auch gemerkt habe, ist, über solche technischen Themen diskutiert sich oftmals viel leichter, weil das so, man hat die Methodiken, dann müssen wir halt mehr Photovoltaik bauen. Die Konsequenzen und die sozialen Implikationen sind wieder was anderes. Aber sozusagen, es redet sich oftmals sehr viel einfacher über technische Lösungen als über soziale Innovation. Und da denke ich mir nicht mehr, ich komme aus der Physik. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte Soziologie studiert, weil das ist sozusagen, das bräuchte ich gerade mehr. Ja. Und die Kehrtwende Empowerment, das habe ich schon kurz angeschnitten. Und die letzte wäre eigentlich das Thema Landwirtschaft, Ernährung. Und da geht es ganz viel um Ernährungsumstellung auch. Also es gibt ja die Vorgaben oder die Vorschläge von Gesundheitsorganisationen, wie viel tierische Produkte wir zu uns nehmen sollten. Wie viel gesunder oder welche Menge an tierischen Produkten gesund wäre. Und da ist Österreich deutlich drüber im Durchschnitt. Das heißt, wir würden eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen oder mehrere, weil wir würden, wenn wir weniger tierische Produkte zu uns nehmen würden, natürlich CO2-Emissionen senken, Treibhausgasemissionen senken, Methanemissionen senken, aber auch gleichzeitig was für unsere Gesundheit tun, das Gesundheitssystem entlasten, dadurch Kosten reduzieren, weniger Pflegekräfte brauchen und so weiter. Also und das ist das, wo man denkt, okay, wir müssen systemisch denken, wir müssen die verschiedenen Teilaspekte mit berücksichtigen, weil so viel mehr dranhängt. Und das ist das Schöne an diesem Earth for All-Bericht, dass ein Hebel wie Ernährung so viele andere Implikationen hat und man kann wirklich schwer abschätzen, was es heißt, ich ändere da was und das hat irgendwie Implikationen auf das. Und da gibt es, vom letzten Jahr habe ich das mitgenommen, da war ich bei der Elkoi-Konferenz zusammen mit jemandem vom internationalen Earth for All-Team. Und es ging um systemische Änderungen. Was ist ein System? Wie kann ich das darstellen? Und was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, okay, wir haben jetzt hier verschiedene Begrifflichkeiten, zum Beispiel im Landwirtschaftssektor. Bauer, Getreide, Wasser, Wetter, Klima, alles, was man so sich da vorstellt. Wir stellen es um den Tisch und haben einen Bindfaden in der Hand und werfen diesen Bindfaden zum nächsten und sagen, okay, und meine Verbindung ist, also beispielsweise, ich bin Bauer, meine Verbindung ist, ich ernte Getreide. Dann die Person mit Getreide sagt, okay, ich brauche Wasser zum Wasser. Und dann kann ich relativ schnell, baut sich ein komplexes Netzwerk auf, wo man dann sieht, und man zieht nur an einer Stelle und das ganze Netzwerk ist belastet. Also sozusagen, das war sozusagen die bildlichste Vorstellung von einem System, was man sich eigentlich vorstellen kann.
Extrem coole Methode, die werde ich gleich klauen für einen nächsten Workshop. Danke dafür. Voll, ich glaube, das wollte ich dich nämlich jetzt auch gerade fragen, weil das finde ich auch so spannend an dem Earth for All, weil es eben so einen Systemcharakter hat und auch mit dieser Modellierung so quasi, das ist ja eigentlich auch ein sehr technisches oder sehr, da gehen ganz, ganz viele verschiedene Komponenten rein, um so ein System darzustellen. Und ich finde, es ist unglaublich schwierig, sowas zu kommunizieren. Und eben, es wäre auch meine Frage gewesen, so quasi, wie kann man denn so diese Systemzusammenhänge kommunizieren oder auch so diese Hebel, also so dieses eben, ich stelle die Ernährung um und dann kippt das Landwirtschaftssystem und das hat dann wieder Auswirkungen auf das und das. Also da merke ich, da stoße ich einfach ganz viel an Grenzen und keine Ahnung, ob ihr euch damit beschäftigt habt, aber vielleicht gibt es da ja Ansätze, gerade auch so mit diesem Geschichten erzählen, wie man das gut rüberbringen kann.
Ich glaube, an der Stelle geht es gar nicht um die Kommunikation, wie das alles zusammenhängt. Es geht ja darum, dass ich sage, diese 5 Kehrtwenden sind die wichtigen Themen, die ich bearbeiten muss. Und wenn ich die in den Griff kriege mit diesen ganzen jeweils 3 Maßnahmen und den Punkten dazwischen, habe ich die Auswirkungen und dann ändert sich das System hoffentlich so, wie auch die Modellierung das sagt. Aber man muss immer davon ausgehen, es ist natürlich ein Modell. Und ein Modell sagt nie also es ist nie eine Vorhersage, es ist nur unter den Voraussetzungen, die ich da jetzt im Modell habe, sagt mein Modell, das und das, dass das passiert in 2100. Ich habe keine Garantie, dass das passiert. Es ist keine Glaskugel. Und das ist immer das Wichtige, dass man eigentlich diese Limitationen, diese Begrenzungen vom Modell versteht oder zumindest weiß, dass sie da sind. Also dass man das nicht als gottgegeben sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht das Ziel, diese ganzen Zusammenhänge, diese Komplexität zu kombinieren, weil ich versuche es ja möglichst einfach zu machen, sofern das halt geht, und dem Modell, dem Hintergrund das zu überlassen, dass alles sozusagen angesprochen wird. Das ist das eine. Jetzt ist das leider nur Audio. Ja, normalerweise in einem Vortrag habe ich dann trotzdem eine Folie, wo dieses Modell sichtbar ist. Und dann ist es ein bisschen überfordernd und ich sage mir immer, eigentlich als Physiker freue ich mich immer, wenn ich irgendwelche komplexen Bilder zeigen kann, weil ich ja keine Formeln zeigen kann. Das ist immer ein bisschen schade. Ich habe früher immer so extrem komplexe Formeln gezeigt. Das darf ich heute nicht mehr, weil das bringt ja auch nichts. Aber dann habe ich einfach mal einmal das Bild, um sozusagen dem Zuhörer zu vermitteln, wie das alles zusammenhängt. Also allein von dem Bild, wie es dargestellt ist, kann man das schon teilweise auch nachempfinden. Ja, dann braucht man nicht mal die Werte, sondern man sieht nur mit Pfeilen, wie was zusammenhängt, positiv, negativ. Und manchmal ist es auch eine gute Methodik, wenn man dann wirklich eine Problemstellung hat, das auch so aufzuschlüsseln.
Ich finde es voll spannend, wenn du über diese Systemsachen redest, weil eben gerade diese Modellierung im Hintergrund, glaube ich, kann man sich ganz schwer vorstellen, was da passiert. Und ich finde dieses Beispiel mit diesen Fäden, die du jetzt vorher gebracht hast, die so zusammenhängen, finde ich eigentlich voll schön, auch um das nochmal vielleicht sichtbar zu machen. Also es wurden so quasi in dem Modell auch mehrere eben Wörter, also zum Beispiel Wirtschaftsleistung oder Bruttoinlandsprodukt, Bevölkerungszahl und so weiter mit einkalkuliert. Und wenn die sich verändern, dann verändern sich eben die Züge auf diesen Fäden. Das habe ich am Anfang ein bisschen verpasst, dich auch zu fragen. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was denn der Unterschied jetzt zwischen diesem Giant Leap und dem Too Little Too Late Szenario ist. Also worauf weisen die hin, was passieren kann?
Das ist relativ einfach. Einerseits, wir treffen Entscheidungen, wie wir das die letzten 40 Jahre ungefähr auch gemacht haben, auf politischer Ebene. Das ist weniger, wir machen weiter wie bisher, sondern eher die Entscheidungsprozesse und die Richtung sind ähnlich im Sinne von fossilen Energieträgern und so weiter. Und man sieht das sehr schön an den Grafiken dazu, die man jetzt leider nicht sieht. Aber wie gesagt, Physiker, ich mag Grafiken zeigen. Was man aber deutlich sieht, ist eigentlich, dass in diesem Too-Late-Szenario simuliert für Österreich die Grafiken und die Linien mehr oder weniger alle sich ähnlich entwickeln, also einfach mehr oder weniger geradeaus gehen. Also Treibhausgasemissionen senken sich nicht, Ressourcenverbrauch senkt sich nicht und das BIP wächst erstmal noch. Also sozusagen auf diesen Grundlagen, dass es entsprechend wir so weiter tun wie bisher. Also das heißt, wir schaffen es nicht, Treibhausgase zu reduzieren und auch nicht den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Während es im Giant Leap-Szenario unter den Annahmen, dass entsprechend diese fünf Kehrtwenden zusammen umgesetzt werden, es durchaus möglich ist, Treibhausgasemissionen bis 2050 zu senken, Ressourcenverbrauch zu senken und Armut und Ungleichheit auch zu reduzieren. Und das ergibt insgesamt dann eigentlich diesen Punkt, dass wir es schaffen im Thema Wohlbefinden, Wellbeing, Wellbeing Economy. Ja, das ist ein ganz großes Thema im Earth for All Report. Also wie schaffen wir es, zu dieser Wellbeing Economy zu kommen? Was gibt es für Messungen, um Wohlbefinden zu beschreiben? Und Wohlbefinden zu beschreiben im Sinne von Earth for All baut sich praktisch zusammen aus diesen Einzelgrößen. Das heißt also, wenn wir es schaffen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, wir haben eine gesündere Umwelt, Wohlbefinden steigert sich. Ja, und das Ziel ist eigentlich ja von Earth for All, dass wir es schaffen, Wohlbefinden für alle und möglichst viele auf der Erde zu erhalten, ohne die planetaren Grenzen zu beeinträchtigen. Und das Ziel der Modellierung und der Beschreibung, was notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen. Also Wellbeing Economy, Wohlbefinden für alle innerhalb der planetaren Grenzen.
Ja, diese Wellbeing Economy, die scheint mir ein gutes Schlagwort zu sein für vieles, was ich hier im Podcast auch schon immer wieder porträtiert habe und schlägt genau in diese Kerbe dieses guten Lebens für alle. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne noch ein bisschen tiefer rein. Ich wollte an dieser Stelle, weil es irgendwie ganz gut gepasst hat, auch noch ein paar Stimmen von TeilnehmerInnen zeigen oder euch zum Anhören geben, die ich bei der Präsentation vom Earth for All-Bericht im Juni 2024 eingefangen habe. Diese habe ich nämlich gefragt, was ihr Eindruck vom Earth for All-Bericht ist.
Ja, eigentlich dieser positive Ansatz, das gefällt mir sehr gut, dass man eben halt einfach schaut, dass man eben auch zeigt, dass das nicht nur mit Katastrophen verbunden ist, sondern dass es eben einfach auch wirklich einen Weg vorwärts gibt.
Dass der kleinste Beitrag auch gewürdigt wird und dass der auch wichtig ist. Und das ist jetzt schon einmal ein Ansatz, der vielleicht, ja, der auch schon positiv dann ist. Also, und dass viele aus vielen unterschiedlichen Aspekten das betrachtet wird, also der Klimawandel.
Ich fand es voll gut, dass es das erste Mal nicht so das Soziale und das Ökologische, also so Armut und Ungleichheit auf der einen Seite und Klima und Energie und die Dinge auf der anderen Seite, sondern dass es wirklich zusammengedacht wird und dadurch, glaube ich, viel mehr Potenzial für Veränderung vorhanden ist, wenn man es zusammendenkt.
Dass man jetzt versucht, das runterzubrechen, einmal auf die nationale Ebene und von meiner Seite bin ich daran, eigentlich sowas auf lokaler Ebene auf den Boden zu bringen. Und habe da nächste Woche einen Termin mit dem Bürgermeister, aber jetzt gebe ich keinen Kommentar mehr ab.
Ja, so haben das einige TeilnehmerInnen wahrgenommen auf der Präsentationsveranstaltung vom Earth for All-Bericht. Und mit Martin habe ich dann noch darüber gesprochen, wie andere StakeholderInnen diesen Bericht aufgenommen haben. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, es war ja eben im Juli auch so diese Präsentation und ihr habt den Bericht veröffentlicht. Der richtet sich ja auch ganz viel an EntscheidungsträgerInnen und mich würde interessieren, wie waren denn so Reaktionen auch von den StakeholderInnen, die vielleicht dabei waren oder wie wird euch begegnet? Hast du das Gefühl, dass da schon eine Auswirkung sichtbar ist? Wie wird das aufgenommen, was ihr da jetzt ausgearbeitet habt?
Also eine direkte Auswirkung habe ich bisher noch nicht direkt gespürt. Also sozusagen, dass jetzt irgendwer sagt, okay, wir machen das jetzt natürlich schon. Was aber auch eigentlich nicht zu erwarten ist vom Juli bis jetzt. Und jetzt waren sozusagen ja sowieso die politischen Entscheidungsträgerinnen und Prozesse mit Wahl und so weiter beschäftigt, sodass das wirklich auch an der Stelle noch nicht zu erwarten ist. Was man aber sagen kann, ist, dass wir im Nachhinein auch relativ häufig schon eingeladen wurden, darüber zu reden, Vorträge zu halten Unser Vizepräsident Fritz Hinterberger ist letztens in Liechtenstein gewesen, war bei verschiedenen Events eingeladen. Ich bin jetzt nächste Woche in Salzburg zum Beispiel, um darüber zu reden. Und wir planen jetzt auch praktisch eigentlich die nächsten Schritte, die nächste Phase, also entsprechend auch wieder die Stakeholderinnen zusammenzubringen, die jetzt schon bei der ersten Phase mit dabei waren, aber versuchen auch Earth for All Champions, zumindest der Name vom internationalen Klapperforum und der internationalen Initiative, zu identifizieren, die sich dem Thema noch verstärkt annehmen wollen, mit dem wir das noch zusammenarbeiten können und die sozusagen in den verschiedenen Bereichen vielleicht schon sehr stark aktiv sind, wo wir eigentlich mit Earth for All schaffen, ein gemeinsames Rahmenwerk zu finden, wo jetzt Initiativen, die im Ungleichheitsbereich arbeiten oder im Armutsbereich arbeiten, trotzdem auf einer Ebene zusammenkommen und sagen, okay, wir tragen aber alle zu dieser nachhaltigen Welt und dieser Wohlbefinden, Wellbeing Economy bei.
Cool, das heißt, das Projekt geht weiter und wir schauen, was rauskommt. Dadurch, dass Earth for All ja an sich schon so ein bisschen so ein Visionsprodukt auch ist, würde ich sagen, würde ich gern dich auch noch fragen, die Frage des Podcasts, die super dazu passt gerade, nämlich, wie schaut denn für dich eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle aus?
Das Thema Gerechtigkeit ist, glaube ich, wirklich was man stundenlang diskutieren könnte. Vor allem, weil ich letztens auch wieder eine Diskussion hatte, wo jemand ein ganz anderes Gerechtigkeitsempfinden hatte als ich, was für mich an der Stelle auch schwierig war. Aber gut, man muss halt nicht alle Diskussionen noch zu Ende führen. Und ich vertrete eigentlich, es basiert sehr viel auf dieser Gerechtigkeitsidee. Also weil wir leben auf einer begrenzten Welt. Jeder hat meiner Meinung nach schon einen gewissen Anteil von dieser Welt auch verdient. Und ich glaube grundsätzlich, egal wer wo geboren ist, sollte der auch grundsätzlich gleich sein. Und das ergibt eigentlich so eine Implikation, was man damit machen kann. Und das heißt, eigentlich würde ich mir vorstellen und wünschen, dass wir uns bewusst werden, wie begrenzt alle Ressourcen sind. Dass wir schauen, gerade da, wo sehr viele Ressourcen verbraucht werden, und da ist alles gemeint, ja, Energie gemeint, Lebensmittel gemeint, materielle Ressourcen aus Produkten, Kleidung und so weiter. Also all diese, das ergibt ja einen riesigen Materialfußabdruck, den wir da jedes Mal haben, dass wir uns da bewusst werden und wirklich auch im Sinne einer gerechten Welt das schaffen zu reduzieren. Das ist ganz groß das Thema Kreislaufwirtschaft. Also ich glaube sehr stark an das Thema Kreislaufwirtschaft, dass wir das auch irgendwie bewältigen können als Gesellschaft, als eigentlich die einzige Lösung, um längerfristig sinnvoll zu agieren, ohne dass wir sehr viel Müll produzieren. Und im Sinne von Earth for All heißt es natürlich, dass wir es schaffen, Armut global zu bekämpfen und zu beseitigen, bis zu 2050 zum Beispiel, dass wir es deutlich mehr schaffen, in der Landwirtschaft, regenerativen Landwirtschaft zu betreiben. Das heißt, dass wir die Böden wiederherstellen, dass wir es schaffen, dass die Böden CO2 senken sind und langfristig auch uns Nahrungsmittel zur Verfügung stellen können. Das heißt an manchen Stellen, dass wir wahrscheinlich auch Konsum reduzieren müssen. Wie gesagt, Fleischkonsum, tierische Produkte ist sicherlich nicht das, was wir komplett einschränken müssen, aber zumindest deutlich, deutlich, deutlich reduzieren müssten. Und dann am Ende Ungleichheit und Armut, habe ich schon gesagt, aber Ungleichheit wirklich auf das Maß zu reduzieren, dass es eigentlich allen Menschen deutlich besser geht. Und da ist ja dann das Thema sozusagen diese Happiness-Index-Geschichten, die es schon gibt, aber auch andere Ideen, die Wellbeing Economy Alliance möchte ich da an der Stelle immer wieder erwähnen, die schon in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Städten und mit verschiedenen Akteurinnen versucht, solche Konzepte auch umzusetzen, zu überlegen, was heißt das jetzt, wie kann ich so einen Indikator für Wohlbefinden auch definieren. Und wir sehen in den nordischen Ländern, dass es seit Jahren immer wieder ganz gut dort auch gerankt ist in diesen Umfragen. Und die zeigen auch eigentlich, dass es da eine höhere Transparenz gibt in Einkommen und mehr Geschlechtergerechtigkeit und so weiter. Also das sind schon ganz gute Beispiele für gerechtere und gleichere Gesellschaften, nicht gleich, aber gleichere Gesellschaften, die an der Stelle auch ganz gut funktionieren. Und das Abschlusswort, was ich immer mir nochmal in Gedanken zu dem Thema rufen will, ist ja eigentlich, dass es keinen Zusammenhang gibt, dass finanzieller Wohlstand gleich Wohlbefinden ist. Also sozusagen, dass es beliebig viel Wohlstand, finanziellen Wohlstand, auch beliebig viel Wohlbefinden gibt. Und das gibt nicht, das stimmt nicht. Es gibt natürlich ein Grundbedürfnis, das erfüllt werden muss, und das ist völlig klar. Aber es gibt nicht beliebig viel Wohlbefinden. Und das ist wichtig, dass wir uns da auf unsere inneren Werte hören, auf unser inneres Wohlbefinden hören, was uns wichtig ist. Und da ist natürlich Freunde, Freizeit, gesunde Umwelt, gesunde Luft und so weiter wirklich wichtig.
Danke dir fürs Teilen von deinem, ja, danke für deine Vision oder deine Gedanken noch zu der Frage. Dann sage ich danke für das Gespräch an der Stelle und würde dich gerne noch bitten, dass du noch sagst, wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wie könnten sie das denn machen?
Ja, am besten ist, einfach eine E-Mail zu schreiben an martin.hoffmann@klapperform.at. Das ist das Einfachste.
Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal @marolenas_stimme vorbeischaut. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.